Was ist deine teuerste Versicherung, Saidi?
Ich glaube, wenn man es ganz korrekt betrachten würde, ist es tatsächlich die Rentenversicherung. Ja, an die denkt ja auch keiner immer, was die gesetzliche Rentenversicherung ist. Die zahle ich, glaube ich, mit insgesamt am meisten ein. Aber du willst wahrscheinlich bestimmt auf die Krankenversicherung raus, weil an die denkt nämlich auch keiner.
Genau, an die denkt immer niemand. Und ich denke mir mal, bei der Rentenversicherung, da kriege ich ja am Ende wieder was
richtig,
raus.
Es ist nicht so eine richtige Versicherung, weil das ist ja quasi, es ist keine Geldanlage, aber da krieg ich was raus. Es ist ja natürlich nur eine Versicherung in dem Sinne, weil ich ja gegen das Langlebigkeitsrisiko versichert bin, weil es mir ja eine lebenslange Rente zahlt. Aber klar, für Leistungen, die ich unmittelbar bekomme, für ein Risiko, nämlich dass ich krank werde, ist die teuerste Versicherung, die ich bezahle und die meisten wahrscheinlich bezahlen, ist eine Krankenversicherung.
Und es gilt wie bei jeder Versicherung, bist nicht krank, ist das Geld weg, sozusagen. Und man denkt nie dran, weil das Geld ist ja automatisch weg. Es fehlt einfach, es kommt ja niemals bei dir an, solange du nicht selbstständig bist. Das Problem, bevor du jetzt denkst, oh, warum erzählen die mir jetzt was über die Krankenversicherung, irgendwie ein bisschen langweilig. Naja, die wird halt wahrscheinlich krass teurer in den nächsten Jahren.
Ja, also in unserem Krankenversicherungssystem, insbesondere auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung, da sind schon so ein paar ungeklärte Sachen, sage ich jetzt mal, drin. Ja, und da wird schon so die ein oder andere Verwerfung geben. Das hat viel mit dem demografischen Wandel zu tun. Das hat auch mit dem Verwerfung im Gesundheitssystem insgesamt zu tun, auch mit unserem und vor allen Dingen aber auch, das muss ich ganz klar sagen, auch vor allen Dingen in Deutschland, muss ich das sagen, mit unserem Anspruch an Gesundheit. Also Gesundheit ist halt ein so extrem hoher Wert, gerade auch in Deutschland. Das machen wir uns, glaube ich, in vielen Fällen gar nicht klar. Also in anderen Ländern ist man damit weniger Leistungen aus dem Gesundheitssystem, aus der Krankenversicherung deutlich zufrieden, weil die Leute es halt auch gar nicht anders gewohnt sind. Die sind auch viel mehr gewohnt, dass man selber noch viel mehr dazu zahlen muss. In Deutschland haben wir da schon nach wie vor eine sehr hohe Erwartungshaltung, sehr hohe Anspruchshaltung. Aber noch, und kann man sich darüber streiten, aber auch immer noch ein sehr gutes Gesundheitssystem, das aber auch ziemlich teuer ist.
Wenn du dich jetzt fragst, ja, wie viel teurer wird das denn? Wenn wir jetzt mal sagen, 50.000 Euro Bruttogehalt, dann laut einer Studie von der DAK, das ist immerhin einer dieser gesetzlichen Versicherer.
Auch eine der größten gesetzlichen Krankenkassen, ja.
Um 750 Euro mehr pro Jahr.
Das ist schon ganz nett. Ich glaube, das ist aber über die nächsten Jahre gerechnet, ne? Nicht auf einen, Schwung.
Ja. Genau. Also es ist über die nächsten, finde ich es in meinen Notizen nicht, ich glaube 10 Jahre sind es.
Okay. Aber wenn man sich das überlegt, in 10 Jahren, gut, dann muss man natürlich auch sagen, auch in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es natürlich so etwas wie Inflation. Jetzt kann man sagen, ja, okay, mit der Inflation die Gehälter steigen, dann zahlen ja die Leute auch immer höhere Beiträge. Das ist richtig, ja, wenn man davon ausgeht, dass sich das alles weiter inflationiert. Aber was man halt daraus lesen kann, die Kosten im Gesundheitssystem steigen halt eher überproportional, steigen eher stärker als die normale durchschnittliche Gehaltssteigerung.
Und wenn du jetzt denkst, boah, 750 Euro im Jahr, schon viel. Es gibt ja eine Exit-Strategie, nämlich den Wechsel in die private Krankenversicherung, ins gelobte Land der PKV oder auch nicht so gelobte Land, je nachdem, auf wen man hört. Und naja, wann das eine Option ist, diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, also was zeigt jetzt diese Studie der DAK? Die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, die wird in den nächsten 10 Jahren deutlich teurer. 10 Jahre sind es, habe ich es Gott sei Dank wiedergefunden. Und zwar es droht so eine Beitragserhöhung von 16,3% aktuell auf 19,3% im Schnitt.
3 Prozentpunkte, das ist schon ganz schön ordentlich, ne? Also da bist du schon, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch bei vielen Durchschnittsverdienern, das ist schon etwas, was du im Geldbeutel schon signifikant merkst. Also auch, wenn es heißt, selbst in 10 Jahren 750 Euro im Jahr, ne, das sind, muss ich selber rechnen, ne, das sind irgendwie so knapp 60 Euro im Monat, das ist jetzt kein Pappenstiel mehr.
Und vor allem natürlich bitter, weil du ja bei gleichem Brutto weniger Netto bekommst. Also das ist natürlich besonders hart. Wenn du dich jetzt fragst, was passiert da eigentlich? Im Endeffekt, dieser Beitrag hat 2 Teile. Also es gibt den allgemeinen Beitragssatz, den zahlst du bei jeder Krankenversicherung. Also egal, ob du jetzt bei der Saidi-Kasse oder bei der Emil-BKK bist, zahlst du 14,6% im Moment. Das ist fix, führt keinen Weg dran vorbei. Und dann gibt es aber den Zusatzbeitrag. Den kann die Saidi-Kasse oder die Emil-BKK selbst bestimmen. Das heißt, sie kann ihn auch selber erhöhen, stabil halten oder senken. Naja, und diese Studie sagt, mit senken oder stabil halten ist es erstmal rum.
Schwierig.
Und nächstes Jahr sollen laut dem BKK-Dachverband, also einem Verband von Betriebskrankenkassen, soll dieser Zusatzbeitrag von durchschnittlich 1,7 auf 2,55% steigen.
Also, was an sich schon mal eine ganz schöne, das sind also gute 0,8% Punkte wieder mal. In einem Jahr Steigerung, das ist ja, wenn wir kurz rechnen, das sind irgendwie fast 50% mehr, nicht ganz, also nur auf den Zusatzbeitrag rechnen. Ja, sorry, jetzt vorsichtig. Ich sage nicht, dass der gesamte Krankenversicherungsbeitrag wird um 50%, aber der Zusatzbeitrag, also was jede Krankenkasse selber verlängert, das steigt um etwas weniger als die Hälfte. Das ist schon auch ganz schön ordentlich für einen Sprung von einem Jahr.
Was das für dich heißt und ob dann die PKV jetzt die bessere Wahl ist, das besprechen wir gleich. Davor haben wir noch unseren Anti-Werbeblock. Es gibt ja bei Finanztipp keine Werbung. Wir würden nur trotzdem gerne sozusagen Werbung für ein Format von uns machen, nämlich das Finanztipp-Expertengespräch. Das ist nämlich deine Chance, Saidi oder Hermann, die komplizierteren Fragen rund um deine Finanzen zu stellen.
Ja, ich glaube, also der Bedarf, den sehe ich schon immer wieder. Das kriegen wir auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen oder auch auf E-Mails, die uns hier zu unserem Podcast erreichten, immer wieder mit, dass viele von unseren Followerinnen, von unseren Lesern, unseren Hörern spezielle Fragen zu ihrer persönlichen finanziellen Situation haben. Das ist ja auch total verständlich, gerade wenn man, sage mal, sich auf Produkte eingelassen hat, die in vielen Fällen halt ziemlich kompliziert sind. Und da kann man sich bei uns einfach mal ein bisschen Rat, ein bisschen Einschätzung abholen. Das ist auch keine formelle Beratung, was Hermann und ich da machen, sondern wir geben einfach mal, wie ich das auf YouTube nenne, unseren Senf dazu, was wir halt denken. Und das ist aber für viele Leute sehr, sehr hilfreich. Und das findet im Rahmen unserer Expertengespräche statt, bei denen wir uns zu ganz unterschiedlichen Themen, ob das jetzt Steuern, Geldanlage, Immobilie oder anderes, Rente auch sind, wo wir einfach mal auf die Fragen von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern reagieren und uns da mal was anhören. Und ich finde es ein sehr schönes Format, da mal in den Austausch zu gehen und auch zu merken, ja, wo sind einfach auch die Sorgen und die Nöte. Das hört man ja nicht so oft einfach aus erster Hand.
Und wir würden uns freuen, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützen möchtest und Unterstützer werden willst. Und dann kannst du auch im Expertengespräch deine Fragen stellen. Es geht ganz einfach über den Link in den Shownotes. Genau, also GKV wird immer teurer. Schlechte Nachricht, eigentlich irgendwie auch immer blöd, Leuten so eine schlechte Nachricht zu servieren. Aber was heißt das jetzt? Naja, man könnte ja doch jetzt in die private Krankenversicherung flüchten.
Ich glaube, der Gedanke liegt wirklich total nahe. Also gerade wenn jetzt du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, relativ gut verdienst, jetzt vielleicht nicht spitzenmäßig verdienst, aber relativ gut verdienst, dann ist der Gedanke, hey, kommt jetzt doch die private, wenn ich jetzt da, na, ich weiß nicht, 10, 20 Euro mehr bezahlen muss in der gesetzlichen Krankenversicherung, vielleicht ist jetzt doch der Zeitpunkt gekommen, mal endlich in die private zu gehen. Abgesehen davon, wenn das jetzt eben, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, zum Jahresende, das wird ja alles voraussichtlich dann Jahresende 2024, Anfang 2025 wird das in vielen Fällen passieren. Es gibt auch jetzt Kassen, die jetzt schon den Beitrag erhöhen, aber die Masse macht das meistens zum Jahreswechsel. Wenn das so kommt, dann werden natürlich auch die Vermittler der privaten Krankenversicherung und überhaupt die ganze Branche der privaten Krankenversicherer werden schon wieder ordentlich die Werbetrommel rühren, ne? Weil das ist natürlich Wasser auf ihre Mühlen, dass die gesetzliche Krankenversicherung jetzt auch auf einen Schlag schon spürbar teurer wird. Und dann liegt es natürlich ziemlich nahe zu sagen, na, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt, da in die private zu gehen.
Aber das Problem ist natürlich, man sollte sich das trotzdem gut überlegen.
Ja.
Einmal, weil dieser Wechsel ziemlich final ist, dazu kommen wir auch noch. Aber was man gerne vergisst, die gesetzliche Krankenversicherung, es gibt da Wettbewerb. Also klar, das heißt jetzt immer, der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt von 1,7 auf 2,55%. Aber was da halt immer so das Kleingedruckte ist, es gibt ja heute Kassen, die haben weniger als 1,7% Zusatzbeitrag. Das ist bei allen unseren Empfehlungen der Fall, die wir dir auch in den Shownotes verlinken. Also du kannst einfach auch durch den Wechsel zu einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung schon Geld sparen. Wenn du jetzt einfach für dich den Wechsel noch nicht so ganz siehst oder das vielleicht nie als Wechsel auf dem Schirm hattest, wenn man... Ja, oft nimmt man so wie vom Schicksal gegeben an, dass du bist in der AOK und du bist in der Techniker und du bist in der DAK und da gibt es keinen Weg mehr raus. Aber das ist ja ein ganz normales System, in dem du sogar, würde ich sagen, von allen Versicherungen am unkompliziertesten wechseln kannst.
Es ist sehr einfach, weil du nämlich dich nur bei der neuen Kasse anmelden musst, zumindest als Angestellte oder Angestellter, ja, dann werbe ich mich sozusagen, stelle den Mitgliedsantrag bei der neuen Kasse und der Rest läuft eigentlich alles vollautomatisch, weil die dann nämlich auch die Kündigung bei der alten Kasse übernehmen, auch meinen Arbeitgeber informieren und so weiter. Also es ist alles total unproblematisch. Das, was du ansprichst, ist, glaube ich, so die Wahrnehmung, und das darf man auch gerne mal an Freunde und Bekannte, Zwinker, raustragen. Das nehme ich, genau, staatliche Gesundheitssystem, in dem Fall die gesetzliche Krankenversicherung, als etwas Gottgegebenes und Unveränderliches wahrgenommen wird. Und es wäre eigentlich auch gut, und da sehe ich auch durchaus einen gewissen politischen Auftrag, auch für uns, da drin zu sagen, hey, wenn wir alle öfter wechseln würden bei den Krankenkassen, dann wäre da noch mehr Wettbewerb, dann müssten sie sich auch nochmal überlegen und dann würde es eine größere Rolle spielen, ob ich bei einer Krankenkasse, ich weiß es nicht, ja, 1,2, 1,5, 1,7 oder über 2% Zusatzbeitrag spiele. Für viele Kassen ist es nicht ganz so wichtig. Warum? Weil die große Mehrheit der Mitglieder leider nie wechselt.
Und was auch noch ein anderer wichtiger Faktor ist, die PKV wird natürlich diesen Moment nutzen, hast du schon gesagt, und Werbung machen. Aber was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, der demografische Wandel gilt halt auch für die private Krankenversicherung. Also Leute werden teurer und ältere Menschen haben halt tendenziell höhere Behandlungskosten oder sind vielleicht auch mal länger im Krankenhaus oder vielleicht auch mal zum Schluss sehr lange im Krankenhaus. Und die Kosten im Gesundheitssystem steigen, natürlich so wie die Inflation, oft ja auch noch stärker. Und das gilt für die PKV ja auch. Also da werden ja auch nur Medikamente gekauft. Du bist im Krankenhaus und wirst behandelt oder bei Ärztinnen und Ärzten in der Praxis. Da führt ja für die PKV auch kein Weg dran vorbei, dass sowas teurer wird.
Genau, die PKV führt da als Gegenargument, und es ist auch berechtigt, dass die das teilweise schon sozusagen quasi berücksichtigt oder geradezu eingepreist haben, ne? Weil die im Gegensatz zur gesetzliche Krankenversicherung ist ja an der Stelle ein Solidarsystem. Das heißt, das, was Emil und ich jetzt in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, geht praktisch nahezu gleichzeitig an Leute, die krank sind und damit ins Gesundheitssystem, also sprich an Ärzte, Krankenhäuser und so weiter, wieder raus. So, bei der privaten Krankenversicherung ist das nicht so. Da werden Rücklagen gebildet, da wird gewirtschaftet mit dem Geld, da wird versucht, auch eine ordentliche Rendite auf das eingezahlte Geld zu erwirtschaften, um dann eben unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, zu verhindern, dass die Beiträge im Alter so stark steigen. Das heißt, da sind auch gewisse Annahmen schon eingepreist, wie alt jemand wird und wie teuer wahrscheinlich derjenige im Alter ist. Bloß die Erfahrung hat halt gezeigt, auch das kann die Kostensteigerung nicht komplett aufhalten. Und vor allen Dingen, was es halt nicht komplett berücksichtigt, und das ist auch praktisch nicht zu berücksichtigen, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich der Fortschritt in der Medizin, könnte man im Allgemeinen sagen. Ja? Also mit anderen Worten, es wird nicht nur dass unsere Bevölkerung älter wird, länger lebt. Das ist beides übrigens auch schon seit Jahrzehnten natürlich hinlänglich bekannt. Und so ganz blauäugig geht da kein Versicherer rein. Wir haben das natürlich schon weitgehend eingepreist. Dass gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe, unser Anspruch ans Gesundheitssystem und an das, wie es mir einfach geht, was ich für eine Versorgung bekomme, sehr hoch ist, sondern dass die Medizin, die Versorgung selbst einfach schlichtweg auch besser wird. Ich habe das manchmal mal wieder beim Zahnarzt vor Augen geführt. Ja? Also was früher so eine Zahnreinigung durchaus für eine Tortur war, ja? Das muss ich echt sagen, das war echt für mich früher Schreckensding. Ja? Und heute geht das halt einfach mit wunderbaren Geräten schon erstens sehr schnell und auch weitgehend schmerzfrei über die Bühne. Und das ist nur ein Beispiel, wo einfach die Medizin immer besser wird. Aber das ist halt nicht umsonst. Und das zeigt sich letztendlich daran, dass auf der einen Seite die private, auf der anderen Seite die gesetzliche Krankenkasse immer teurer wird.
Und das ist auch ganz interessant, die Preise von beiden entwickeln sich relativ ähnlich. Also in den letzten 10 Jahren ist die PKV im Schnitt um 3,2% teurer geworden.
Pro Jahr nehme ich an, oder?
Genau, pro Jahr. Mhm. Das sind Zahlen vom Wissenschaftlichen Institut der PKV, die können wir euch sonst auch gerne in den Shownotes noch verlinken. Mhm. Und die GKV um 3,3% pro Jahr. Also es ist sehr, sehr ähnlich. Und deswegen kann man natürlich auch erstmal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich so weitergeht.
Schwierig vorherzusagen, aber zumindest ist es schon mal eine gute Information zu sagen, dass das so im gleichen Ballpark liegt. Ja? Und das ist auch interessant, weil die gegenseitige Wahrnehmung ist natürlich komplett anders. Ja? Also aus Sicht der gesetzlich Versicherten und der gesetzlichen Krankenkassen tauchen dann immer so Artikel, gerade in den Medien, auf, ja, private Krankenversicherung wieder stark Beitrag gestiegen oder so, und hat Krankenversicherer so und so hat den Beitrag so stark erhöht und die Leute können sich es nicht mehr leisten. Also aus Sicht der GKV wird die PKV so viel teurer und umgekehrt, so wie wir es heute in der Folge schon angesprochen haben, wenn dann die GKV mal den Beitragssatz erhöht oder den Zusatzbeitrag erhöht im Durchschnitt und so weiter, dann Trommeln sozusagen die privaten Krankenversicherer. Schaut doch mal, wie stark die gesetzlichen Kassen erhöht haben. Wechselt doch mal zu uns. Und am Ende hast du natürlich völlig recht. Auch wenn man jetzt nicht für die Zukunft sicher vorhersehen kann, welches System sich jetzt da vom Preis her durchschnittlich wie entwickelt. Am Ende kochen wir alle nur mit Wasser und am Ende müssen beide Systeme, sowohl die gesetzliche Krankenversicherung als auch die private Krankenversicherung, natürlich was bezahlen für die gleiche alternde Bevölkerung und für ein sich verbesserndes und damit auch teurer werdendes medizinisches Versorgungssystem.
Über die alternde Bevölkerung würden Sie sich wahrscheinlich sehr freuen.
Die Eltern, hab ich Eltern gesagt, die alternde Bevölkerung, Entschuldigung.
Aber es ist natürlich echt ein Problem. Also auch bei der PKV, die Beiträge von der Funktionsweise steigen ja unabhängig vom Einkommen. Also es ist natürlich auch eine krasse Zukunftsentscheidung, weil zum Beispiel Teilzeit wird da natürlich deutlich teurer für mich im Vergleich zur GKV, wo sich halt in der gesetzlichen der Beitrag nach meinem Einkommen richtet. Ja. Also jetzt mal ganz unabhängig von der Zeit in der Rente. Aber wenn man jetzt sagt, ja, ich will mal irgendwie 2 Jahre nur 50% arbeiten, theoretisch, weil ich irgendein Projekt am Laufen habe, ich will beim Ironman mitmachen oder so und investiere da die Zeit. Das ist halt in der PKV natürlich relativ gesehen teurer als in der GKV.
Ganz klar. Also wir kommen wahrscheinlich gleich noch dazu, dass man, also du hast ja schon gesagt, dass man sich das wirklich gut überlegen muss, ja. Aber letztendlich kann ich mir, ich immer die gleiche Überlegung, ja. Wenn ich einen langfristigen Vertrag eingehe, und das tue ich wenn ich in die private Krankenversicherung wechsle, ich gehe einen langfristigen, potenziell lebenslangen Vertrag mit dem Versicherer ein zu einem Preis, den ich für die Zukunft noch nicht kenne. Das muss man ganz klar sagen. Ich kaufe Leistungen ein. Ich kaufe vertragsgemäß, ich kriege so und so viel für meine Zähne, für meine Brille, für Operationen, für was auch immer, Medikamente kriege ich geleistet, aber ich kenne den Preis in der Zukunft nicht. Natürlich sorgt es auch die Regulierungen, die Regeln, die private Krankenversicherung unterliegt, sorgt natürlich in gewisser Weise schon dafür, dass dieser Preis nicht völlig frei sich bilden kann und sich mich der Versicherer schröpfen kann. Es kann aber trotzdem unter Umständen so sein, und das hängt auch von dem konkreten Tarif an, ab den ich da drin bin, was für einem versicherten Kollektiv ich angehöre, mit anderen Worten, welche Leute in dem jeweiligen Tarif mit versichert sind, dass dieser Preis halt grundsätzlich durch die Decke gehen kann. Aber es ist nicht völlig Willkürherrschaft oder sowas in der Richtung. Das muss ich mir bewusst sein, weil ich eben dieses Risiko habe, darf ich mir die private Krankenversicherung nur leisten, wenn ich sicher bin, dass ich sie mir auch leisten kann und dass ich sie mir auch relativ problemlos leisten kann. Was ich dabei halt übersehe gerne ist, dass ich, wenn ich jung bin, ich sage jetzt irgendwas, zwischen 30 und 40, gut verdienen, wirklich gutes Einkommen, 80.000, vielleicht sogar 100.000 Euro oder sowas in der Richtung, ich dann in die private Krankenversicherung wechseln kann, in vielen Fällen entweder den gleichen Beitrag oder in vielen Fällen sogar einen niedrigeren Beitrag für bessere Leistungen bekomme. Einen niedrigeren Beitrag, das kann gerne 100, vielleicht sogar 200 Euro für einen wirklich guten Tarif in der privaten Krankenversicherung sein, der eben, kennen wir ja alle, die Vorteile der privaten Krankenversicherung, ne? Das, was man immer so hört, ja, kürzere Wartezeiten und bessere Ärzte und so weiter, aber auch, dass ich mir halt einfach auch Spezialisten in der privaten Krankenversicherung aussuchen kann, die, was mich dann auch noch weniger kostet. Es geht aber nicht darum, ob ich mir das jetzt leisten kann, weil ich einen Vertrag für mein Leben unterschreibe, sondern ob ich mir das auch in Zukunft leisten kann. Und dann muss ich einfach sicherstellen, dass mein Einkommen so hoch bleibt und wie du jetzt gerade gesagt hast, dass ich nicht aufgrund zum Beispiel von Elternzeit oder Kindern eben dann in Teilzeit gehe und immer noch einen gleich hohen Beitrag bezahlen muss.
Und es ist natürlich auch wirklich eine Entscheidung fürs Leben. Also es ist wahnsinnig schwer, aus der privaten wieder in die gesetzliche zurückzukommen. Das ist,
genau. Wobei ich jetzt natürlich, muss ich mich ein Stück weit korrigieren, natürlich jetzt auch gerade ein Beispiel eigentlich schon erzählt habe, wo das natürlich möglich ist, wenn ich jetzt nicht anderweitige Probleme, also hängt ein bisschen von der Familienkonstellation ab, aber jetzt mal vom einfachen Fall gesehen, wenn ich tatsächlich in Teilzeit gehe, mein Gehalt dann unter die Versicherungspflichtgrenze fällt, dann kann ich tatsächlich auch, sofern ich nicht über 55 bin, kann ich tatsächlich auch wieder in die gesetzliche zurück. Also diesen Ausweg gibt es an der Stelle. Aber ja, man merkt schon, es ist immer mit Schwierigkeiten und nicht so leicht in die gesetzliche Kasse zurückzukommen.
Ist so ein bisschen die Frage, wann PKV, wir haben dafür, würde ich sagen, so 5 Kriterien, die du erfüllen solltest. Ich sag mal 4,5, 1 ist nur so ein halbes Kriterium. Du verdienst dauerhaft gut oder
das, was ich gerade meinte.
Hast viel Vermögen. Das halbe Kriterium, weil das hat mit dem Verdienst nicht so viel zu tun, ist, du bist Beamte oder Beamter. Dann ist es auch in der Regel die bessere Option.
In der Regel, ja, da muss man auch mal ein bisschen sehen, aber für die meisten Beamten, aufgrund der Beihilfe, die bekommen, ist in den meisten Fällen die private Krankenversicherung da die bessere Option.
Du bist unter 40 oder noch besser unter 35.
Du bist, das hat übrigens, kurz dann möchte ich sagen, das hat halt vor allen Dingen damit zu tun, dass du auch in der privaten Krankenversicherung eben diese sogenannten Altersrückstellungen aufbaust, dass du dann noch genug ins Alter mitnehmen kannst, damit eben auch im Alter dann dein Beitrag nicht durch die Decke geht.
Du bist weitestgehend gesund, weil, Achtung, Gesundheitsprüfung, wie zum Beispiel bei der BU auch oder auch bei einer Risikolebensversicherung ist sowas ja auch meistens dabei. Du musst halt Gesundheitsfragen beantworten.
Ja. Und es darf halt dadurch nicht zu teuer werden. Selbst wenn das jetzt, es können ja Einschränkungen sein, ne, dass die irgendwas nicht versichern wollen oder dass ich dann bestimmte Leistungen nicht bekomme, das wäre ungünstig. Aber es geht vor allen Dingen auch darauf, das passiert gar nicht so oft, sondern dass die dann eventuelle Zuschläge aufgrund des Gesundheitszustands die Sache oftmals schwer bezahlbar machen.
Und deine Familienplanung sollte feststehen, zum Beispiel, weil du halt wissen musst, ob du Kinder möchtest oder nicht, weil es gibt halt keine kostenlose Familienversicherung wie bei der gesetzlichen.
Genau, also der Punkt ist halt der, dass erstmal man für die Kinder noch einen eigenen Beitrag zahlen muss. Das geht in vielen Fällen auch. Also gerade wenn ich eben andere Voraussetzungen gut verdiene, dann kann ich mir vielleicht von Beitrag von, ich weiß gar nicht, wo wir die ungefähr liegen, aber von vielleicht 150 Euro pro Kind schon vielleicht leisten, aber es ist auch kein Pappenstiel. Richtig schwierig ist es halt, mit dem Partner oder Partnerin, ja, also wenn der andere Partner komplett zu Hause bleiben möchte, ja, aufgrund Elternzeit, und dann muss er in der Zeit gegebenenfalls dann in die private Krankenversicherung, dann muss ich einen vollen weiteren Beitrag bezahlen, natürlich sofort Kosten oberhalb von 500, 600 Euro im Monat. Reden wir auf einmal von ganz anderen Preisen.
Und das Allerwichtigste, würde ich sagen, ist, es ist halt eine komplizierte Entscheidung. Also erstmal nicht von der Werbung belabern lassen, mit der du wahrscheinlich demnächst bombardiert wirst. Überlegst dir gut und rechnest dir durch, weil die Rückkehr in die GKV einfach sehr, sehr schwer ist.
Es gibt da auch kein richtig und falsch. Wir kommen ja manchmal so ein bisschen als die PKV-Basher hier rüber, ne, dass wir uns komplett gegen die private Krankenversicherung wenden. Das ist nicht der Fall. Wir sagen nur bei Finanzen, wie du gerade gesagt hast, das ist erstens eine schwierige Entscheidung und du kannst nicht damit rechnen. Das ist ganz wichtig, dass ein Vermittler, ein Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, der dir eine private Krankenversicherung anbietet, dich neutral zu der Frage, ob du in der GKV bleiben solltest oder in die PKV wechseln solltest, berät. Das wäre gerade mal gewissermaßen von so jemandem auch unfair, das zu erwarten. Warum? Damit, um das mal transparent zu machen, wenn du in die private Krankenversicherung wechselst, dann verdient der entsprechende Berater in Anführungszeichen an dir in aller Regel mehrere tausend Euro. Und da ist der Anreiz natürlich, dir zu sagen, mach das, ist natürlich schon hoch. Umgekehrt für den Tipp, nee, dein Einkommen ist zu unsicher, dein Geschäft als Selbstständiger steht auf nicht so guten Füßen. Ey, ihr wisst doch gar nicht, wie das mit den Kindern ist und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Gründe. Bleib doch mal in der gesetzlichen Krankenkasse. Für den wirklich auch guten Rat an der Stelle kriegt er oder sie dann in dem Fall nichts. Und das macht halt die Probleme dieser provisionsabhängigen Vermittlung mal wieder sehr deutlich.
Deswegen klär für dich selber zu 100%, ob du in die PKV möchtest oder nicht. Und wenn du sagst, ich will in die PKV, ich bin mir ganz, ganz sicher, ich habe es durchgerechnet, dann lass dich unbedingt beraten, weil es gibt einfach ein unendliches Meer an Tarifen, das man gar nicht durchsteigen kann. Und es ist eine sehr, sehr komplizierte Versicherung. Und dafür empfehlen wir aber tatsächlich Makler, die dir dabei helfen können. Und die Links dazu findest du dann auch zusammen mit dem passenden Ratgeber in den Shownotes.
Also um es nochmal ganz deutlich zu betonen. Wenn du überlegst, in die private Krankenversicherung zu wechseln, diese Entscheidung, gesetzlich oder privat, die musst du letztendlich für dich allein treffen. Da wird dir auch wahrscheinlich niemand helfen können. Es gibt noch eine Möglichkeit, sich zu einem sogenannten Versicherungsberater zu begeben, gegen ein Honorar. Das ist ein Honorarberater, der dich zur Versicherung berät. Der kann dir schon eine Meinung dazu geben. Es gibt allerdings nicht besonders viele Versicherungsberater in Deutschland, die das machen. In aller Regel wird es auch ausreichend sein. Gerade aufgrund des Contents, den wir dir bei Finanztipp anbieten, jetzt hier mit diesem Podcast und auch unserem Ratgeber auf der Webseite, Video haben wir auch dazu, dass du dir selbst eine Meinung bildest, welches System letztendlich das bessere ist. Und genau wie mir jetzt gesagt, wenn aber für dich die Antwort lautet, hey, ja, ich möchte die Leistung der privaten Krankenversicherung einkaufen, mich damit auch absichern, ja, für die Zukunft zu sagen, hey, ich weiß, was ich da mal bekomme. Denn die Leistungen in der gesetzlichen können sich verändern. Die Leistungen in der privaten, weniger als das, was in deinem Vertrag steht, kriegst du nicht. Wenn diese Entscheidung für dich feststeht, dann geh zu einem Versicherungsmakler, den wir dir empfehlen, und lass dir den richtigen Tarif für dich aussuchen.
Dann sind wir fast schon am Ende und schauen uns noch die Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer an. Und die erste kommt von LarsMB_Berlin. Hey Saidi, Crowdfunding mit 8,5% per annum. Ja, nein oder besser wann?
Also Crowdfunding, vielleicht kurz zur Erklärung, bedeutet ja, dass irgendjemand für ein Projekt aus einer Crowdfunds, also Geld eintreibt, um das Projekt damit zu finanzieren. In ganz vielen Fällen geht es um Immobilien. Muss nicht ein Immobilien sein, kann auch eine Firma sein, für die man Geld einsammelt oder was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Projekte. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das ist ein Immobilienprojekt. Also grundsätzlich kann man so etwas grundsätzlich schon machen. In dem Bewusstsein bitte, dass diese 8,5%, die hier genannt werden, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ein Werbeversprechen sind. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Das zu betrachten als so eine Art von Festgeldersatz, sage ich jetzt mal. Mit anderen Worten, eine Rendite von 8,5% kann nie sicher sein. Das würden wir auch bei Aktien-ETFs nie sagen, dass da 8% garantiert oder sowas sind. Mit anderen Worten, das ist etwas, das in Aussicht gestellt wird, was das Projekt hoffentlich abwerfen wird, muss es aber nicht. Und natürlich kann es sein, dass solche Projekte schlecht laufen. Dann gibt es weniger oder auch gar keine Ausschüttung. Bis hin zu, dass so ein Projekt einfach auch mal failt und das Geld dann weg ist. Auf guten solchen Plattformen ist das auch so ein Investment dann auf viele oder mehrere Crowdfunding-Projekte verteilt wird, sodass ich nicht nur an einem Objekt, einem größeren Bauprojekt und so weiter beteiligt bin. Und trotzdem steckt da immer ein ziemliches Risiko. Und jetzt geht es halt wieder darum, dass diese entsprechenden Anbieter oftmals nicht so gut transparent machen. Man hat dann das Gefühl, ja, ich investiere zum Beispiel in Steine oder vielleicht auch in andere, auch vielleicht mal, ja, ethisch gut anmutende Nachhaltigkeitsprojekte über Crowdfunding. Ich muss mich dann viel, gerade bei diesen Nachhaltigkeitsgeschichten manchmal fragen, ist das wirklich als Geldanlage? Machen die Leute das als Geldanlage? Oder steckt da nicht eigentlich so ein starker moralischer, auch ein gewisses Schuldbewusstsein fast schon dahinter oder einfach ein moralischer Impetus? Ich frage, ist es nicht eigentlich eine Spende? So ein bisschen, ja. Und wenn ich was zurückbekomme, ist es gut. Also am Ende, wenn man sowas ausprobieren will, bitte mit kleinem Geld machen. Ganz klar, gehört definitiv in den höher risikoreichen Anteil des Portfolios rein. Nicht zu viel Geld und vor allen Dingen zu wissen, die 8,5%, ja, das ist wird in Aussicht gestellt. Wahrscheinlich ist es in vielen Fällen auch eher so ein Maximum. Kann auch anders aussehen, bis hin, je nachdem, wie das ausgestattet ist, bis hin zum Totalverlust des Geldes.
Und Sime möchte wissen, euer System, wie ihr eure Steuerunterlagen sammelt, ordnet, damit ihr nichts beim Einreichen vergesst.
Ach so, mein eigenes. Okay, ich verstehe. So weiter. Ja, also bei mir ist es relativ simpel. Ja, das ist so ein Box, nicht anderes abstellen, wo ich die Belege reinlege. Ich habe da auch kein wahnsinniges Sammelsystem mit einer Ausnahme. Da liegt eine Klarsichthülle drin, wo ich Gesundheitsbelege, also irgendwie Medikamente oder Arztrechnungen oder ähnliches aufhebe, weil die halte ich immer getrennt. Erstens sind das bei mir erstaunlicherweise, obwohl ich nicht so wahnsinnig viel zum Arzt gehe, dann doch immer eine ganze Reihe von so kleinen Belegen, die halte ich extra und ich schätze dann immer nur ab, ob ich nämlich bei meinem Einkommen über den entsprechenden Freibetrag drüber komme und so geht es halt auch vielen anderen Leuten, weil wenn ich nicht ansatzweise an diesen Freibetrag rankomme, dann kann ich diesen ganzen Bündel an Belegen einfach auch mal getrost einfach wegschmeißen, ja, weil ich das muss ich gar nicht in der Steuererklärung angeben, da irgendwie so eine riesen Tabelle machen mit, weiß ich nicht, 15, 20 Belegen, weil ich schon weiß, das kann man mittels eines Rechners, den wir auf unserem Ratgeber verlinkt haben, auch abschätzen, das sind mehrere tausend Euro in aller Regel bei einem schon durchschnittlichen Einkommen, da muss man erstmal hinkommen. Was anderes wäre es jetzt, das war bis jetzt bei mir nicht der Fall, wenn ich jetzt eine große Zahnarztrechnung hätte, ja, vielleicht sogar mehrere tausend Euro, dann wird das sofort deutlich interessanter werden. Und ansonsten gehe ich bei der Steuererklärung so vor, ich lasse mich da von meinem Steuerprogramm durchführen, schaue dann auch relativ schnell nach mal, wo ich irgendwelche Beträge habe und am Ende gehe ich einfach meine Belege, es sind dann meistens auch nicht so viele durch, ob ich da irgendwas vergessen habe einzutragen und wenn ich merke, ich habe was vergessen einzutragen, naja, dann gehe ich in meinem Steuerprogramm irgendwie zu Schritt 7 nochmal zurück und trage es danach und das war eigentlich auch schon das ganze System. Das Gute ist, ich habe das relativ gut im Kopf, ne? Okay, jetzt musst du da die Jahressteuerbescheinigung vom Depot, vom Tagesgeldkonto und so weiter eintragen. Und dann hat sich's auch ganz schnell wieder. Ich habe Gott sei Dank da ganz, ganz selten bis jetzt nur Rückfragen vom Finanzamt gekriegt. Wenn ich jetzt beim Finanzamt Belege einreichen müsste, dann müsste ich nicht alles, aber manches immer noch ein bisschen besser aufbereiten. Das Gute ist aber, dieses System, es ist relativ simpel. Ja. Natürlich kann man auch einen genauen Ordner machen und beschriften Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen, Spenden, was weiß ich alles, ja. Das lohnt sich irgendwie bei mir nicht. So viel ist es dann doch nicht.
Ist bei mir auch. Ich mache eigentlich nur die dicken Fische und der Rest geht genau. Mir durchs Netz sozusagen.
Genau. Ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, vor 2 Jahren, weil wir da auch, ich glaube, einen Instagram-Post damals dazu gemacht haben, habe ich dann einen Beleg über so, ich weiß nicht, 14,99 gefunden und ich wusste nicht mehr, was es war. Und jetzt habe ich gedacht, bevor ich jetzt irgendwie versuche nachzuvollziehen, was ich da gekauft habe, einen Schreibblock oder naja, was weiß ich auch immer, eine Bürounterlage, ich habe es einfach weggeschmissen, weil es sich nicht gelohnt hätte, weil du musst immer so rechnen, du kriegst ja nur die Steuer darauf. Wieder, das wären dann irgendwie 5 Euro gewesen. Tue ich mir das jetzt an oder verbringe ich meinen Samstagnachmittag da doch noch mit was anderem? Habe ich halt einfach nicht angegeben.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.